Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute: Durchs Dunkel hindurch zum Licht. Zu Gast bei uns Doris Frey aus Leutkirch. Wer kennt sie nicht, die dunklen Zeiten im Leben? Krankheit, Schmerz, Trauer, Tod, alles sozusagen Begleiterscheinungen des Lebens? Aber sind sie nur Begleiterscheinungen, auf die man getrost verzichten könnte und auch wollte, die man um jeden Preis zu vermeiden sucht? Unsere Referentin Doris Frey hat solche dunklen Stunden auch in ihrem Leben erfahren und ist durch die Depression gegangen. Heute möchte sie keine Stunde davon missen, so hat sie mir geschrieben, und ist überzeugt, dass gerade in der Dunkelheit große Chancen warten und tiefe Gottesbegegnungen möglich sind. Klingt paradox und wenn man da drin sitzt, vielleicht sogar schlimm, aber Doris ist davon überzeugt, weil sie es so erfahren hat. Wie, das erzählt sie uns heute in der Sendung, in unserem Thema Durchs Dunkel hindurch zum Licht. Sie ist uns aus Leutkirch im Allgäu verbunden. Sie kennen ihre Stimme, weil sie lange bei uns hier bei Radio Horeb gearbeitet hat und auch heute noch regelmäßig moderiert. Ups. Grüß Gott. Ja, für Musik hat Doris auch gearbeitet. Insofern
passt das. Musikredakteurin.
Genau. Das habe ich vergessen zu sagen, genau. Wir sind dran erinnert worden. Ja, durchs Dunkel hindurch zum Licht, dann kommen vielleicht auch auf einmal so überraschende Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Wenn jetzt einer das gehört hat, möchte es keine Stunde der Depression missen. Sowas kann man ja eigentlich wahrscheinlich nur im Nachhinein sagen und nicht, wenn man gerade in diesem dunklen Loch sitzt, oder?
Genau so ist es. Es klingt für jeden, der jetzt wirklich in diesem Loch sitzt, vermessen und völlig unglaublich. Ich hätte es damals, wenn mir das jemand gesagt hätte, während meiner Depression, hätte ich gedacht, ja, was schluckst du und was wirft man dir ein und träum weiter. Aber ich kann es im Nachhinein, ich werde noch ein paar Daten vielleicht dazu dann sagen, bei mir ist es jetzt 8 Jahre her, seit ich in der Klinik war, und ich kann es wirklich im Nachhinein sagen, ich bin in der Zeit sowas von gewachsen und durfte so viele Chancen dann ergreifen und mein Leben einfach in eine neue Richtung, obwohl der Alltag ging ganz normal weiter, aber doch in eine neue Richtung mein Leben leben, so dass ich heute dankbar bin für diese Zeit und es wirklich auch als Geschenk sehen kann.
Das ist groß, wenn man sowas sagen kann, oder? Ein Geschenk
Ich glaube, dass es Gnade ist, wenn man sowas sagen kann und überhaupt nichts zu tun hat mit dem eigenen Vermögen oder dem eigenen Können, sondern dass es wirklich ein Geschenk von oben ist und dass wir annehmen können oder auch nicht.
Durchs Dunkel hindurch zum Licht, das ist das Thema heute und wir hören jetzt erst einmal zu und nach einem zweiten Teil der Sendung können wir noch ins Gespräch kommen.
Sehr gerne sogar. Ich freue mich sogar aufs Gespräch, weil mir das wichtig ist, dass Sie auch Ihre Fragen stellen können, vielleicht wenn Sie gerade in der Situation sind. Nun kurz, warum bin ich auf dieses Thema gestoßen? Was motiviert mich, dieses Thema hier mit Ihnen zu betrachten? Es ist so, dass ich die Dunkelheit der Depression selbst erlebt und durchlebt habe. Ich war in den Jahren 2010 und 2011 für jeweils 11 Wochen in einer psychosomatischen Klinik, hatte schwere Depressionen, wie es hieß. Auf dem Überweisungsschein stand Burnout. Das ist ja so ein gesellschaftsfähiger Ausdruck. Da kommt man sich noch nicht so ganz krank vor, als wenn man dann liest, man hat schwere Depressionen. Und von daher war das ein kluger Schachzug des Arztes, auf die Einweisung zu schreiben, Burnout, weil eine Depression hätte ich mir damals nicht zugestehen können. Da hätte ich mir gedacht, Depression, ja, ist gut, das bekommen alle anderen, aber bestimmt nicht ich. Ich muss zugeben, ich war zu der Zeit ziemlich am Ende. Ich möchte Ihnen auch da nichts vorenthalten und ehrlich sein und wahrhaftig sein. Es schien mir alles wirklich auswegslos, aussichtslos und ich würde sagen, es war für mich auch sinnlos. Ich habe zu der Zeit bei Radio Horeb gearbeitet, was wirklich alles andere als eine sinnlose Arbeit ist. Und dennoch kam mir mein Leben sehr sinnlos vor und sogar der Glaube wurde mir in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, öfters mal zum Vorwurf, indem ich einfach ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, warum geht's mir so schlecht? Ich bete einfach zu wenig und konnte nicht mehr beten, konnte schwer einfach andere Menschen um mich ertragen. Und ja, so, ich kann wirklich sagen, dass ich selber aufgewacht bin, als ich so als zum ersten Mal den Gedanken hatte, so, in welche Tunnelwand fahre ich jetzt rein, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und da war für mich klar, so Doris, jetzt brauchst du Hilfe. Jetzt geht's nicht mehr allein und es nützt auch nichts, wenn du jetzt allein weitermachst und Erholung suchst oder was auch immer. Damals war der Glaube insofern eine Hilfe für mich, aber auf sehr niedrigem Niveau, wie ich sagen würde. Das Einzige, was mich davor bewahrt hat, wirklich in diese Tunnelwand zu fahren, war mein Gedanke, oje, wenn du das machst, dann bist du verloren. Das war so mein Gedanke. Man kann nie urteilen über jemanden, der sich sein Leben nimmt. Ich kenne solche Verzweiflungen. Ich kann es bei jedem verstehen, der es tut. Aber mich hat eben davon abgehalten, dass ich dachte, nee, Doris, dann verwirkst du dir alles, tu's nicht. Ja, so war meine Lage vor 8 Jahren. Wenn ich mich selbst darüber jetzt reden höre, merke ich, wie es mich auch wieder aufwühlt. Und dennoch ist es relativ weit weg schon. Dass ich heute sagen kann, diese Zeit war ein Geschenk, diese Zeit möchte ich nicht missen, das möchte, ja, das empfinde ich wirklich als ein Geschenk. Und möchte es Ihnen weitergeben, weil ich weiß, dass viele Hörer am Radio wahrscheinlich in ähnlichen Situationen sind, in Verzweiflungen. Es muss ja nicht mal eine Situation sein, in der man schon am ganzen Leben zweifelt, aber so diese Dunkelheiten, die es im Alltag auch gibt und diese Schatten, dass Streit in der Beziehung ist, dass man denkt, ach, das macht doch alles keinen Sinn mehr. Dunkelheiten gibt es in jedem Leben, da muss man nicht erst eine Depression durchmachen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und mich einmal ein bisschen auseinandergesetzt. Was ist denn überhaupt Dunkelheit und was ist Licht? Wenn ich Sie jetzt fragen würde und könnte und die Antworten entgegennehmen, wenn ich Sie fragen würde, wann sind Sie im Licht? Wie sieht es aus und wie fühlt es sich an, wenn Sie im Licht sind, wenn wir im Licht sind? Wann bin ich denn überhaupt im Licht, wenn alles super läuft, wenn es sich super und toll anfühlt, mir nichts fehlt, ich gesund bin? Bin ich dann im Licht? Im Epheserbrief, im Kapitel 5 heißt es einmal, lebt als Menschen, die im Licht stehen. Das ist ein Auftrag Jesu an uns, lebt als Menschen, die im Licht stehen. Gesagt hat der heilige Paulus, aber dennoch, es ist ein Auftrag an uns Christen, dass wir als Menschen leben, die im Licht stehen. Und wir bekommen nur Aufgaben und Aufträge, die uns möglich sind. Und zwar, die jedem möglich sind. Auch dem, der in diesem Fall, zum Beispiel gerade in größter Not, Bedrängnis oder auch wie viele Christen auf der Welt in Verfolgung sind oder in Krankheit, lebt als Menschen, die im Licht stehen. Ich glaube, dass es einfach auch in der Dunkelheit schon Licht gibt, nur, dass das Dunkle oft stärker ist und wir das Licht nicht mehr sehen. Ich bin bei der Vorbereitung auf diese Sendung auf eine Bibelstelle gestoßen, nämlich in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel. Das möchte ich Ihnen nachher vorlesen, wo es um das himmlische Jerusalem geht. Zuvor aber vielleicht noch ein kurzer Gedanke zu dieser Nacht, zur Dunkelheit. Wenn wir mal die Heilige Schrift betrachten, dann fällt auf, dass vieles Wichtige in der Nacht passiert ist. Die Geburt Jesu, sie war nachts. Die Auferstehung Jesu, die war auch nachts. In der Nacht, glaube ich, sind unsere Sinne einfach auch geschärft, auch in unseren Nächten. Wenn wir es rein jetzt von den Sinnen her nehmen, wenn es draußen dunkel ist, rausgehen, wenn es Nacht ist, dann sehen wir vielleicht nicht viel. Aber dafür sind unsere anderen Sinne geschärft. Wir hören mehr, wir riechen vielleicht mehr. Und mir kam so der Gedanke, vielleicht nutzt Gott unsere inneren Nächte genau dazu, dass wir hellhörig werden auf ihn. Also er schickt uns diese Nächte nicht, aber er nutzt diese Nächte. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied. Ich weiß, dass ich eine Phase hatte, in der ich sagte, Jesus, jetzt versuche ich so fromm zu leben. Ich arbeite in der Evangelisation. Ich mache wirklich, ich habe das Gefühl, ich mache alles für dich. Und dennoch hänge ich jetzt da, so wie ich da hänge, in dieser Dunkelheit. Und ich glaube, ich habe damals nicht verstanden, dass Gott nicht will, dass ich etwas für ihn mache und tue, sondern dass ich ihn einfach anerkenne und mit ihm in Verbindung bin und dass er dann durch mich macht. Und wie gesagt, in dieser Nacht glaube ich, dass Gott die genau dazu nutzt, dass wir ihn besser hören und dass alles, was wir am Tag sehen, was wir aufnehmen, was uns vielleicht völlig ablenkt und zerstreut und von ihm wegführt, dass dies alles mal wegfällt in der Nacht und er zu uns reden kann und wir ihn im besten Fall auch hören. Ich finde auch eine ganz ermutigende Geschichte in der Nacht, mit Nacht in der Bibel, die Geschichte des Nikodemus. Also es gibt auch diesen Schutz der Nacht. Die Nacht ist nicht nur negativ, sondern sie schützt uns auch vor vielleicht anderen. Nikodemus, er kommt ja in der Nacht zu Jesus, weil er sich tagsüber nicht traut. Man könnte ihn ja sehen, den angesehenen Ratsherrn, der dann zu Jesus geht. Das möchte er unbedingt vermeiden. Und ich finde so schön die Reaktion von Jesus. Unser einer wird wahrscheinlich sagen, Mensch, jetzt kommst du in der Nacht, traust dich tagsüber nicht. Ach, bist du doch ein Feigling, komm am Tag, dann sage ich dir alles, was du wissen willst. Aber so geht's natürlich nicht. Ab, du, so nicht. Jesus nützt aber die Nacht für die Begegnung und er nützt diesen Zeitpunkt, zu dem Nikodemus kommt. Er kommt im Schutz der Dunkelheit. Und jetzt, wie gesagt, möchte ich kurz eingehen auf diese Bibelstelle aus der Offenbarung des Johannes. Wenn Sie mitlesen möchten, es ist im 21. Kapitel Gottes Wohnen unter den Menschen ab Vers 1. Ich überspringe dann einige Verse, aber im Wesentlichen geht es dann bis Vers 21. Ich lese jetzt nicht alles vor. Dort heißt es in der Offenbarung des Johannes, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte sein, in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann wird im weiteren Verlauf das neue Jerusalem beschrieben. Das heißt dann entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam. Und der Seher Johannes beschreibt dann dieses heilige Jerusalem, das 3x4 Tore diese Stadt also in der Mauer 3x4 Tore sind. Die Stadt hat eine hohe Mauer, 12 Grundsteine. Und dann kommt nämlich ganz am Ende eine wunderbare Beschreibung der Tore. Vielleicht erinnern sich manche Es werden ja sämtliche Edelsteine aufgezählt, die in dieser Stadt zu finden sind, dass die Grundsteine ein Jaspis ist, ein Saphir, ein Chalcedon, ein Smaragd. Und dann die 12 Tore. Ja, woraus sind denn die 12 Tore? Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Das ist dann Offenbarung Kapitel 21, Vers 21. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Als ich auf diese Stelle gestoßen bin, liebe Zuhörer, da ging mir irgendwie innerlich das Herz auf. Wenn wir uns vorstellen, das himmlische Jerusalem, unsere ewige Heimat, zu der wir unterwegs sind. Das himmlische Jerusalem hat eine hohe Mauer. Das heißt darin sogar 144 Ellen hoch. Das wären in der heutigen Rechnung circa 72 Meter. Da müssen wir sagen, die werden wir nie überwinden können. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen sie auch nicht überwinden, denn es gibt Tore. Und diese Tore sind, wie gesagt, jedes Tor eine einzige Perle. So, was ist nun eine Perle? Sie wissen vielleicht, wie eine Perle entsteht. Es ist so, dass eine Muschel, die sich öffnet, dass da ein Sandkorn hineingerät. Und dieses Sandkorn ist ein Störfaktor und ein Fremdkörper, der in dieser Muschel ist. Und es ist auch schmerzhaft für diese Muschel, diese Fremdkörper in sich zu tragen. Aber sie ist nicht in der Lage, ihn auszustoßen. Also sie kann ihn nicht wieder rausschmeißen. Das kann sie nicht. Aber was macht die Muschel? Sie ummantelt dieses Sandkörnchen Schicht für Schicht mit Perlmut. Und so entsteht die Perle. Wir könnten also sagen, eine Perle wird aus Schmerz geboren. Und wenn nun jedes dieser Tore des himmlischen Jerusalem eine Perle ist, dann ist jetzt so meine Interpretation, dass unser Schmerz und vor allem Jesu Schmerz das Eingangstor zu unserer ewigen Heimat ist und dass kein Schmerz verloren ist. Dass jeder Schmerz auch bei uns zur Perle wird, die uns dann Eingang verschafft zum himmlischen Jerusalem. Unsere Dunkelheiten, unsere Krankheiten, unser Schmerz, unsere Depression, sie sind kein Hindernis am Reich Gottes. Nein, sie können die Eingangstore werden, wenn wir sie wie die Perle, ich würde jetzt mal sagen, die Krankheit, der Schmerz, die Depression ist dieses Sandkorn. Und was tun wir damit? Was können wir tun? Was könnte unser Perlmutt sein, mit dem wir das umgeben, sodass die Perle entsteht? Ich glaube, zum einen ist es so, dass Jesus alles schon für uns getan hat, jeden Schmerz getragen hat und sozusagen durch seine Wunden, mit seinen Wunden, aus diesem Schmerz eine Perle gemacht hat. Und wenn es heißt, dass wir an Leiden Christi ergänzen sollen, was fehlt, so sind auch wir aufgerufen, unserem Perlmut beizusteuern. Aber was könnte das jetzt nun sein? Ich glaube, wenn wir unseren Schmerz mit Perlmut ummanteln, könnte es zum Beispiel sein, dass der Perlmut unser Lobpreis ist. Sie werden jetzt sagen, und zwar zu Recht sagen, Lobpreis mitten in der Depression, wie soll das gehen? Sie haben recht, wenn wir Lobpreis so verstehen, dass es Hände in die Höhe, lauter freudige Lieder zu singen, den Herrn zu danken, zu jubeln, wenn allein das Lobpreis ist, dann sind wir in der Dunkelheit, in der Krankheit, gerade in der Depression nicht fähig, diesen Lobpreis zu bringen. Aber ich glaube, dass Lobpreis sehr viel mehr ist. Dass der Lobpreis zum Beispiel im Leid sein kann, dass ich einfach schweigend da bin vor dem Herrn. Vielleicht nicht nur schweigend, sondern ihm mein ganzes Unverständnis, meine ganze Hoffnungslosigkeit, all das bringe, weil ich weiß, er geht mit hindurch, Psalm 23 heißt es, musst du auch wandern im finsteren Tal, so fürchte kein Unheil, denn ich bin bei dir. Also dieser Lobpreis, dieses Gebet, dieses Dasein vor Gott, dem Herrn hinhalten meinen Schmerz. Und das ist kein Stillstand, auch wenn es oft so scheint, dass man denkt, ich bewege mich 2 Schritte vorwärts, 3 Schritte rückwärts und nichts läuft. Ich glaube, es ist trotzdem, es ist kein Stillstand, es ist ein Weg, ein Prozess hin zum Licht. Und wenn wir zum Beispiel unterwegs sind, um nochmals das Bild des Tunnels nun in einem anderen Zusammenhang als mit der Tunnelwand und der Verzweiflung zu nehmen. Wenn wir in einen Tunnel fahren, erschrecken wir selten und sagen, oh Gott, jetzt ist alles dunkel und meine Güte, wie wird jetzt das und oh, um Himmels Willen und alles ist dunkel und ach herrje, sondern wir wissen, es kommt ein Licht am Ende des Tunnels. Und wenn uns ein Tunnel bekannt ist, dann ist diese Dunkelheit gefühlt kürzer. Wenn uns dieser Tunnel unbekannt ist, dann ist die Dunkelheit manchmal gefühlt unendlich lang. Aber alle Tunnels haben eines gemeinsam. Sie haben ein Ende. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Tunnel, der kein Ende hat und nicht ans Licht führt. Und ich glaube, dass es auch in unserem Leben so ist und dass wir das auch ein bisschen übertragen dürfen, dass wenn wir in die Dunkelheit kommen, dass wir wissen, es wartet das Licht auf uns. Wir sind erlöst. Das Licht wird siegen. Ich möchte an dieser Stelle eine kurze Pause machen und Sie einladen, nachher mit mir noch auf die Dinge zu sehen, was uns helfen kann, gerade in schwierigen Zeiten Kinder des Lichts zu sein und diesem Licht entgegenzugehen, wenn es auch im Moment sehr dunkel scheint.
Durchs Dunkel hindurch zum Licht, das ist das Thema heute bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Doris Frey aus Leutkirch ist uns zugeschaltet. Wir hören jetzt weiter erst zu.
Ja, wir hatten es vorhin im ersten Teil von den Toren der himmlischen Stadt Jerusalem, die aus den Perlen sind. Aus den Perlen, wir haben gehört, dass aus einer Verwundung der Muschel eigentlich die Perle entsteht. Und ich möchte mit Ihnen jetzt noch einen Blick werfen, wie es mir erging, als dann Licht kam in die Dunkelheit, was ich daraus gelernt habe aus dieser Dunkelheit in diesen dunkelsten Stunden meines Lebens, während ich mit einer schweren Depression in der Klinik war und auch vielleicht danach noch in dieser Zeit, was ich aus all dem für mich gelernt habe, das möchte ich Ihnen gerne weitergeben. Vielleicht kann es auch für den einen oder anderen eine Hilfe sein. Und wir hatten es auch vom Lobpreis, der sowas wie Perlmutt sein könnte, mit dem wir das Sandkorn des Schmerzes ummanteln und so eine wertvolle Perle entsteht. Und da kam mir so, dass in einer dunklen Phase auch unser Gebet nur das sein könnte, Herr, öffne mir durch diesen Schmerz hindurch das Tor zu dir, auch dann, wenn ich jetzt gerade nichts verstehe, wenn es mir, und ich glaube, so dürfen wir mit Jesus reden, wenn es mir gerade dreckig geht, ich nicht weiter weiß und ich für mein Tun und für alles, was ich jetzt durchleide, auch überhaupt keinen Sinn sehe, ich gebe es dir und öffne du mir damit das Tor zu dir. Das, glaube ich, das ist dann der beste Lobpreis, der in so einer Zeit möglich ist. Und ich glaube, dass der Herr auch nicht mehr von uns erwartet. Ich möchte Ihnen auch noch kurz eine Bibelstelle vorlesen. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung meine Tagebücher nochmals herausgeholt. Ich habe während meinen 2 Aufenthalten in der Klinik so gut wie jeden Tag Tagebuch geschrieben. Und am ersten Tag meines 2. Aufenthaltes habe ich eine Bibelstelle gezogen und in der hieß es, und ich glaube, das ist auch eine Zusage an alle von Ihnen, die jetzt in dieser Dunkelheit sitzen. Jesus sagte das nicht damals nur zu mir, er sagt das zu jedem von uns. Gehe ich auch mitten durch große Not, du erhältst mich am Leben. Du streckst die Hand aus gegen meine wütenden Feinde und deine Rechte hilft mir. Der Herr nimmt sich meiner an. Herr, deine Huld währt ewig, lass nicht ab vom Werk deiner Hände. Mit dieser Zusage habe ich dann meine zweite 11-wöchige Therapie in Angriff genommen, die alles andere als leicht war, in der es sehr tief ging und auch wirklich tief im Sinne von ins Dunkel hinab. Aber so wie Phönix aus der Asche durfte ich geläutert aus dieser Zeit hervorgehen. Blicken wir also auf dieses Licht. Das Licht in der Bibel ist immer auch mit Wahrheit verbunden. Es heißt ja, wer die Wahrheit tut, kommt ans Licht. In Johannes 3,21. Was heißt es nun, die Wahrheit zu tun? Ich glaube, dass damit auch zutiefst gemeint ist, wahrhaftig sein. Wahrhaftig leben und wahrhaftig sein war auch eines meiner wichtigsten Erkenntnisse in meiner Depression und Therapie. Eine der Erkenntnisse, die mich befreit hat, es heißt ja auch, die Wahrheit macht euch frei. Und zwar die Wahrheit über einen selber. Zu sehen, Herr, ich kann jetzt nicht. Du siehst, ich kann von mir aus gar nichts. Das ist momentan die Wahrheit über mich. Aber ich weiß auch, ich muss nicht. Die Wahrheit über den Herrn. Ich weiß, du verlangst nicht, dass ich etwas leiste. Sondern ich darf zu dir kommen, genauso wie ich jetzt bin. Und ich muss dir nichts vorspielen und vorgaukeln und sagen, naja, geht schon und ach ja und wird schon wieder und geht schon. Sondern ich darf ganz wahrhaftig sein, in meiner Schwäche zu dir kommen und du wartest mit offenen Armen. Und ich glaube, sich selber auch zuzugestehen, ich kann jetzt nicht mehr, ist einer der wichtigsten Knackpunkte, in denen es dann weitergehen kann. Es gibt dieses Lobpreislied, in dem heißt es, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Und da frage ich mich immer wieder, warum heißt es, mutig komme ich vor den Thron, wenn ich schon weiß, dass ich freigesprochen bin. Da müsste es doch heißen, freudig komme ich vor den Thron oder dankbar oder jubelnd komme ich vor den Thron, weil ich freigesprochen bin. Aber das heißt, mutig komme ich vor den Thron. Und ich bin zutiefst überzeugt, es braucht enorm viel Mut, alles Gute anzunehmen, ohne etwas geben zu können. Und das war auch die Erfahrung bei mir in meiner tiefen Depression. Ich konnte nichts mehr geben, gar nichts. Ich konnte nicht mehr ein Lächeln geben, zumindest kein wahrhaftiges. Und an diesem Tiefpunkt habe ich erkannt, ich kann es von mir aus und alleine nicht. Ich brauche die Hilfe von oben und ich brauche die Hilfe, ich sage jetzt mal von der Seite, nämlich von Ärzten, von Therapeuten, von Mitpatienten, von Familie, von Menschen, die einem nahestehen. Ich muss Hilfe annehmen. Und deshalb glaube ich wirklich, dass es Mut braucht, dieses Gute anzunehmen, ohne etwas zurückgeben zu können. War so eine meiner wichtigsten Erkenntnisse und diese Wahrheit über sich selbst und über seine Situation, sich selber zuzugeben, vor den anderen zuzugeben und auch dem Herrn zu sagen. Natürlich weiß er, wie es uns geht, aber dennoch, ich habe mich oft ertappt, wie ich im Gebet, falls überhaupt noch ein Gebet möglich war, ein Gebet im Sinne von Gebet, wie man es meint, möglich war, habe ich mich oft ertappt, wie ich dem Herrn wahrscheinlich auch versucht habe, noch ein besseres Gesicht zu zeigen, als das, was war. Zur Wahrheit übrigens fand ich sehr eindrücklich im Horeb-Kalender, falls Sie den daheim haben, steht im Monat Juni ein Spruch der heiligen Edith Stein, die sagte, meine Sehnsucht nach der Wahrheit ist mein einziges Gebet. Und ich glaube, es ist wirklich diese Wahrheit über mich, die Wahrheit über Gott, die uns frei macht und die uns ans Licht führt. Dieses Nichts leisten müssen, dass ich meinen Wert allein davon habe, dass Gott mich liebt und mich aus Liebe geschaffen hat. Und um geliebt zu sein, muss ich nichts leisten. Ich muss nichts tun, auch nicht im religiösen Sinn. Ich mache jetzt vielleicht ein gewagtes Beispiel, aber bei mir war es so, ich habe, bevor ich in die Depression gerutscht bin, wirklich täglich die Messe besucht, so gut es ging. Ich habe den Rosenkranz gebetet, ich habe das Stundengebet gebetet. Und das alles war in der Klinik allein vom Zeit, von meiner inneren Verfassung her und auch von der Zeit her nicht mehr möglich. Und ich bin da echt an einen Punkt gekommen, wo ich meine Motivation hinterfragt habe, warum mache ich das alles? Ich muss doch vor Gott nichts leisten. Ich muss nichts tun. Ich muss nicht jeden Tag in die Messe gehen, nur damit er mich liebt. Nein, ich gehe in die Messe, weil ich geliebt bin und weil ich das zurückgeben möchte, aber nicht, ich verdiene mir sozusagen seine Liebe. Und von daher war das ein ganz wichtiger Punkt in meinem Glaubensleben, diese Depression, weil ich gemerkt habe, wie ich dort oft ein falsches Gottesbild habe und auch wirklich aus falscher Motivation heraus meinen Glauben lebe. Ich würde sagen, wenn ich jetzt, ich versuche so oft wie möglich zur Heiligen Messe zu gehen, aber wenn ich jetzt aus einem Grund auch immer mal nicht gehe während der Woche, dann zweifle ich da nicht gleich dran, dass Gott jetzt böse auf mich sein würde oder dass ich weniger geliebt bin, sondern nein, ich kann sagen, Herr, ich bin heute so müde und kaputt, ich bring dir das jetzt. Und ich bitte dich, komm du geistigerweise zu mir. Und es gibt auch Tage, da denke ich, ja, und heute ist ein Opfer. Ist zwar sehr unmodern, sowas zu denken, aber ist auch ein Opfer oder ein Akt der Treue, dass ich sage, doch, und heute gehe ich. Aber ich mache meinen Wert, mein Geliebtsein, mein Gutsein nicht mehr daran fest. Und ja, ich glaube, dass das wirklich eine Frucht der Depression war oder dem Umgang damit, dass ich heute einfach authentischer bin in meinem Glaubensleben, im Gebet, in meiner Zwiesprache mit dem Herrn. Und dazu möchte ich Sie wirklich ermutigen, liebe Hörer, trauen Sie sich, dem Herrn all Ihren Schmerz, Ihre Zweifel, Ihren Zorn, Ihren Groll, alles entgegenzuschmeißen. Er erträgt das. Er liebt sie trotzdem, er liebt sie dann wahrscheinlich, ich kann jetzt nicht sagen mehr, weil bei Gott gibt es kein mehr und kein weniger, aber er freut sich. Also das, glaube ich, könnte eine Hilfe sein, um im Licht zu sein, authentisch zu sein, auch im Gebet. Dann Ja sagen zu sich selber, gnädig sein. Seien wir gnädig mit uns selber, dann können wir es auch mit anderen sein. Und zwar jeden Augenblick neu. Ich habe mir zum Beispiel einmal ein Versprechen gegeben, also im Gebet, in der Kapelle, Gott gegenüber und eigentlich mir das Versprechen gegeben, wie es im Eheversprechen heißt. Ich nehme mich an, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit. Und ich fand das eine total interessante Erfahrung, wenn man sich das selber sagt. Ich nehme mich an. Ich nehme mich an, so wie du, Herr, mich geschaffen hast. Das heißt nicht, dass ich so bleiben muss, wie ich bin. Ich darf mich verändern. Ich kann mich verändern. Aber ich bin im ersten Mal und in meinem Innersten bin ich gut so, wie ich bin, weil ich von Gott aus Liebe erschaffen bin. Dann noch eine Hilfe, um ans Licht zu kommen. Sagen Sie Ja zu sich. Versuchen Sie Ja zu sagen zu den anderen. Sagen Sie im Gebet, Mensch, der Typ, der nervt mich. Ich kann damit nicht mehr, wenn ich den schon sehe, ich könnte den auf den Mond schießen. Im Gebet können Sie das alles vor den Herrn bringen. Sagen Sie, hilf du mir zu verzeihen. Hilf mir einfach dieses Elefantengedächtnis, das mich bindet an dieses Unrecht, was mir vor, keine Ahnung, 40 Jahren oder 50 Jahren angetan wurde, loszulassen, sodass ich freier werden kann. Schlussendlich, die Versöhnung, die bringt ja auch mir selber und vor allem mir selber was, weil ich die Last ablegen kann. Ich muss sie nicht mehr nachtragen und immer demjenigen oder derjenigen nachrennen und kann nicht meinen eigenen Weg gehen, sondern ich lege sie ab und gebe frei meinen Weg, der vielleicht in die ganz andere Richtung führt und ich dem anderen nicht mehr begegne. Dann Ja sagen zur Situation. Ich habe gesagt, die Situation der Depression war für mich ein Geschenk. Ich habe das jetzt im Nachhinein auch nochmals so ein bisschen betrachtet, wie man ein Geschenk annimmt. Ich nehme ein Geschenk an, ich packe es aus, ich schaue es an, auch im mit jedem Geschenk, das man zum Geburtstag bekommt, ich schaue es mir an und ich kann dann ja schauen, es kann mir gefallen, es kann mir auch nicht gefallen und ich könnte eigentlich immer schauen, wofür es gut sein könnte, was mir dieses Geschenk sagen will, wo es mir helfen will. Aber das heißt nicht, dass ich alles akzeptieren muss vom Sinne, ich muss mich damit abfinden. Abfinden muss ich mich mit nichts. Ich darf alles, wie gesagt, dem Herrn hinhalten, ganz ehrlich, alle Wut, allen Zorn. Lesen Sie einmal die Psalmen, die sind voll von Betern, die Gott ihren Zorn auf ihre Mitmenschen entgegenschmettern. Wenn wir Psalm 35 nehmen, den ich gerade vor mir liegen habe, da betet der Beter, ich meine immerhin David, in Schmach und Schande sollen alle fallen, die mir nach dem Leben trachten, zurückweichen sollen sie vor Scham erröten. Ihr Weg soll finster und schlüpfrig sein, der Engel des Herrn verfolge sie. Steht in der Bibel, ist ein Gebet. Aber wie endet Psalm 35 mit dem Zusatz und mit dem letzten Satz, meine Zunge soll deine Gerechtigkeit verkünden, dein Lob alle Tage. Herr, ich bring dir all den Scheiß auf gut Deutsch, aber dir sei alle Ehre. Ja, jetzt habe ich viel geredet. Ich würde gerne noch mit Ihnen ins Gespräch kommen und am Ende auch noch beten. Und ich denke, wir belassen es jetzt mal dabei und würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen.
Dazu gebe ich Ihnen die Nummer hier bei Radio Horeb. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie jetzt uns erreichen. Doris Frei hat gerade einen Vortrag gehalten, durchs Dunkle hindurch zum Licht. 089-517-008-008 ist die Nummer, die Sie dann wählen müssen. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Durchs Dunkel hindurch zum Licht. Das Thema haben wir heute in der Sendung, ein Zeugnis von Doris Frei aus Leutkirch. Herzlichen Dank, Doris, für dieses Zeugnis. Wir haben jetzt Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich grüße besonders die Frau Frei. Ich habe Ähnliches mit ihr mal am Telefon besprochen und habe sie dann drüber beten lassen. Und ich bin jetzt noch angegriffen dauernd und ich denke, man kann nicht alleine sein damit. Es muss jemand für uns mitbeten, aber wir sollen ja auch resistent werden. Und Jesus hat alles am Kreuz überwunden. Auch gerade diese schlimmen Angriffe. Mhm. In anderer Form. Und da muss man sich auch mit klar sein. Aber wenn Sie natürlich was arbeiten wollen und der andere kommt so freundlich dazwischen und springt im Herzen Trampolin, dann werden Sie natürlich ärgerlich.
Und dann ich glaube auch,
dann schicke ich die Mutter Gottes und meinen Schutzengel.
Das glaube ich, dann vergeht der Spaß auf dem Trampolin. Da haben Sie recht.
Ja.
Gut.
Und nachts natürlich auch. Und ja, dann fühlt er sich dann, er kann ja nicht anders, ne? Er muss ja uns nehmen, ne?
Ja. Danke auch für, ja, ich glaube, dass es, und das war mir zum Beispiel nach meiner stationären Therapie auch noch so eine Erkenntnis. Ich hatte dann lange Zeit keinen geistlichen Begleiter, weil mein bis dahin geistlicher Begleiter wurde versetzt und zwar so weit weg, dass eine geistliche Begleitung nicht mehr möglich war. Und ich war damals dann noch ambulant in Psychotherapie und habe gemerkt, das reicht mir. Aber es kam irgendwann der Zeitpunkt, da habe ich gemerkt, es fehlt mir das zweite Bein. Ich hüpfe gerade auf einem Bein auf der Psychotherapie, die bringt mich vorwärts, aber mir fehlt das zweite Bein der geistlichen Begleitung. Darum kann ich auch allen empfehlen, in dieser schweren Zeit, scheuen Sie sich nicht vor der Therapie, vor der Psychotherapie, überhaupt nicht. Sie ist uns geschenkt, bin ich zutiefst überzeugt, die Ärzte, die Therapeuten, sie sind uns geschenkt, dass sie uns helfen, nämlich unserer Psyche, unserer Seele, unser Geist, da sind die Priester berufen, uns zu helfen oder geistliche Begleiter. Und das kann parallel einfach passieren, Therapie, geistliche Begleitung, wo man dann schön auch schauen kann, was ist geistlicher Natur, was ist wirklich körperlicher Natur, was ja bei Depressionen auch oft eine Rolle spielt, dass irgendein Stoffwechsel durcheinander geraten ist. Drum, ja, ich kann auch sagen, setzen Sie ja nicht Ihre Medikamente ab. Ich war auch dankbar für die Medikamente. Ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass du uns auch Arzneimittel schenkst, die uns helfen. Und sie haben mir geholfen in dieser Zeit. Ich wäre nicht fähig gewesen, ohne Medikamente Therapie zu machen und hätte auch keinen geistlichen Weg weitergehen können.
Gut, dann vielen Dank für den Anruf. Wir haben noch mehrere Hörer in der Leitung. Dann gehen wir jetzt in Richtung Ludwigshafen. Frau Viola, grüß Gott.
Einen schönen Grüß Gott aus Ludwigshafen, ja. Ich möchte mal zuerst herzlich danken für den Vortrag, für dieses Thema, was sich ja sehr, sehr weit verbreitet ist, dass viele Menschen in dieser dunklen Nacht sitzen und keine Hilfe haben. Ich habe eigenartigerweise nach meiner Konversion zum katholischen Glauben diese Zeit durchlitten, Gott sei Dank mit einem ganz guten Seelsorger. Ich war also nach diesem ersehnten Ziel eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ich glaube ja nichts mehr. Ich kann nicht mehr zur Eucharistie gehen. Wenn ich Amen sage, dann lüge ich. Ich drehe aus einer geistlichen Gemeinschaft. Ich habe nichts mehr mit Glauben am Hut. Und dann hat der Priester gesagt, brauchen Sie nicht, Sie sind jetzt krank. Der Kranke braucht den Arzt und die Medizin. Sie gehen in die Messe. Sie empfangen die Eucharistie als Medikament. Sie brauchen nichts beten, nur dreimal täglich die Dosis, das Magnificat. Und wenn Sie die Kommunion empfangen, dann sagen Sie nur im Gehorsam dem Priester gegenüber, Gott, ich nehme deine grundlose Liebe an. Punkt. Und meine Therapie, also ich bin Gott sei Dank ohne Klinik und ohne Psychotherapeuten, die man wahrscheinlich auch nicht so gut findet, durchgekommen, durch den Gehorsam, den schlichten Gehorsam. Das Durchleiden, der Priester hat gesagt, halten Sie durch. Gott wird in dieser Zeit wie ein Töpfer an Ihrer Seele wirken. Und wenn Sie diese Zeit durchgestanden haben, dann werden Sie Sehnsucht nach ihr bekommen, weil Gott war Ihnen in dieser Zeit näher. Und ich kann sagen, also ich bin wirklich durchgekommen. Ich habe zu Gott wieder Vater sagen können, was vorher nicht mehr möglich war. Und möchte sagen, ich bin der glücklichste Mensch, obwohl es auch bei mir Probleme gibt, weil der Herr mich durchgebracht hat in diesem schlichten Gehorsam. Und vor allen Dingen habe ich auch eine ganz wunderbare Erfahrung gemacht, was Kirche bedeutet. Der Priester hat gesagt, Sie können nicht mehr glauben. Ich glaube für Sie und die Kirche glaubt jetzt für Sie. Sie brauchen sich nicht jetzt anzustrengen. Da ist die Familie, die große Familie Gottes, die jetzt für Sie glaubt.
Vielen Dank für dieses Zeugnis. Ich durfte eine ganz ähnliche Erfahrung machen im Anschluss an meine stationäre Behandlung, als ich wieder einen geistlichen Begleiter hatte, der zu mir gesagt hat, jetzt ist gar nichts dran, außer in den Liegestuhl zu liegen, den Regenschirm aufzuspannen und die Gnaden, also und umgedreht hinzuhalten und die Gnaden, die der Herr schenkt, aufzufangen. Und wenn du merkst, du kannst nicht beten, dann denkst du dir einfach, kein Problem, du weißt, Pater sowieso betet jetzt für dich. Und er hat mir auch versprochen, für mich einfach zu beten, statt meiner zu beten. Und ich glaube, das sehr schöne Aspekt, den Sie hier mit einbringen, kann man auch erfahren, was Kirche ist, diese Gemeinschaft der Glaubenden. Nämlich, wenn es an einem Eck nicht geht zum Glauben, dann glaubt dafür die andere Ecke umso mehr.
Schön, ja. Danke. Danke auch für das Zeugnis. Wir gehen in die nächste Runde. Schwester Fabiana aus dem Oldenburger Land. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe jetzt auch die beiden Vorsprecherinnen gehört. Ja, ich kann es nicht unterstützen. Ich habe gearbeitet in einer Klinik und ich finde es auch wunderbar, wie die Frau Frei, weil mir ja ihr Name und auch ihre Stimme sehr bekannt ist, weil ich viel Horrorradio höre. Also ich finde es auch sehr mutig und ich finde es auch sehr schön. Ich freue mich sogar darüber, dass sie das so gut gemacht hat, weil ich auch immer, ich lebe in einer Ordensgemeinschaft und auch schon viele Jahre, bin schon über 50 Jahre im Kloster und habe selbst in so einer Klinik gearbeitet. Und ich denke immer wieder, das gehört auch Mut dazu, diesen Schritt zu tun, in der Klinik zu gehen. Und wie die beiden Vorsprecherinnen auch schon so schön sagten, dass sie Hilfe bekommen haben. Und auch wie Frau Frei sagt, dass sie sich so, abgetrampelt hat, so viel getan hat zur größeren Ehre Gottes. Und ich habe das auch im Kloster mitgemacht, als junge Schwestern. Alles so ein bisschen mehr dieses Müssen, dieses Leisten müssen. Und im Alter sage ich auch oftmals, wenn es dann einfach nicht passt oder gesundheitlich oder auch von der Arbeit, die anderen beten für mich mit und so. Auch dieses Vertrauen, ich muss jetzt nicht 3 Rosenkränze am Tag beten, um Gott zu überzeugen, wie lieb ich ihn habe oder wie gut ich sein möchte. Also ich meine immer das rechte Maß, auch im Gebet ist das rechte Maß angebracht. Ja, das wollte ich einfach nur mal so meinen Beitrag geben. Aber vielen Dank für den guten Vortrag. Ich hoffe, dass es viele gehört haben und sich bestärkt und ermutigt wissen.
Danke. Gerne, vielen Dank Ihnen. Und das rechte Maß ist eben persönlich zugeschnitten auf jeden. Und deshalb auch nicht vergleichen. Das war auch so was, was ich gelernt habe, nicht zu vergleichen. Sondern einfach zu denken, ja, mein Weg mit Gott ist ein anderer wie der Weg von, keine Ahnung, Susi und Franz und wer auch immer. Ja.
Danke, Schwester Fabiana. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Die Zeit ist schon sehr knapp jetzt, aber ich möchte ihn noch gerne mit hineinnehmen. Herrn Schröttke aus der Nähe von Mönchengladbach. Grüß Gott.
Grüß Gott und danke schön, dass ich ein paar Worte dazu sagen darf. Also ich habe diese Art von Tiefe nicht erlebt, muss ich schon sagen. Mein Zweifel ist aufgrund von Intellektuellem entstanden, als wir über Descartes das Cogito Ergo Sum im Studium oder in der Schule betrachtet haben und ich gesagt habe, das ist völlig unsinnig, dann kann ich alles in Frage stellen und dann endet alles auch Emotion oder Geist in der Schizophrenie, weil ich das ewig in Frage stelle. Da musste ich einfach eine Bremse ziehen. Ich bin von der Schule rausgegangen, quasi Einsiedelei in der Stadt, habe später begriffen, dass das auch schon ein Geschenk war, weil ich so mit dem Weg der kleinen Brüder ein bisschen nachspüren konnte. Aber der eigentliche Gedanke, schon als kleiner Junge habe ich Bibel lesen dürfen können und schon am Anfang der schuldbeladene Josef, ist das der Stammvater, kämpft in der Nacht und sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ja. Dieser Gedanke ist so ein Geschenk gewesen, dass ich also in diese Tiefe der Verzweiflung nicht kommen konnte. Und das Gebet, die Anbetung, und deswegen erachte ich Schuldbekenntnis genauso wie Glaubensbekenntnis in der Messe als unheimlich wichtig, genauso wie das Sanctus. Da konnte ich mich hineingeben, selbst wenn ich traurig war, selbst wenn ich gehört habe, eine kleine Geschichte dazu. Meine Tante brachte mich zu einer alten Dame, wo sie früher putzen war. Da war der Mann gestorben, die war hochgradig depressiv, auch gefährdet. Ich glaube, sie ist später auch von einem LKW gegangen. Aber sie sagte eben, ihr Mann hätte sie auf den Händen getragen. Sie wüsste gar nicht mehr weiter. Ich habe sie dann nicht besucht, aus verschiedenen anderen Gründen. Telefonisch hat sie gesagt, über den Jesuiten hätte sie weiter geholfen. Das sind Gedankensprünge halt. Man muss sich immer wieder dran klammern, diese großartige Geschenk Gottes, das nicht nur Schöpfer, sondern auch Erlösung. Ich war auf dem Friedhof dann, als wir jetzt wieder zurückgezogen sind ins Rheinland, sehe einen großen schwarzen Stein meiner geliebten Frau, unserer Mutter, schwarzer Stein und dann eben Loch, ich sage nicht, wer das war, den Namen, aber ein Loch drin. Als ich den Mann da, den Grab fliegen, da habe ich gesagt, weil ich ja auch nicht wusste, ob er Liberaler ist oder Freigeist oder Freimaurer, gesagt, das ist wenigstens ein kleinen Lichtblick, den wir haben. Durchs Dunkle ans Licht mehr zu sagen, wagen wir noch nicht. Also, und ich denke, als Christen sind wir ein Stück weiter. Und ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg weiterhin.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Und ich glaube, dass wir deshalb weiter sind, weil wir im Dunkeln sogar ein Licht haben.
Durchs Dunkel zum Licht, das war heute unser Thema. Die Zeit ist schon vorbei, ging schnell. Ich gebe noch kurz die Nummer an, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen. Zum einen natürlich auf unserer Internetseite in Kürze www.hore.org, unserem Download- und Podcast-Angebot. Oder wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, vielleicht auch zum Verschenken, dann rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921120. Müssen Sie dann wählen. Am Ende wollten wir kurz mit einem Gebet schließen. Mehr Zeit ist nicht mehr. Doris, dir das letzte Wort.
Gerne. Danke auch für die Moderation und danke, dass Sie, liebe Zuhörer, sich auch mit eingebracht haben. Herr, ich danke dir, dass du immer bei uns bist, jeden Augenblick neu, dass, so wie wir es im Evangelium hören, dass du alle Tage bei uns bist, bis zum Ende der Welt und nicht nur alle Tage, sondern auch alle Augenblicke. Jeden Augenblick hältst du uns an der Hand und führst uns. Und ich bitte dich für all jene, die jetzt in einer großen Dunkelheit sind, egal wodurch, durch Krankheit, durch Trauer, durch Leid, durch Tod oder was auch immer, sei du ihnen nahe und lass sie deine Nähe spüren. Hilf ihnen, dass sie deinen Zusagen mehr trauen können als ihren Gefühlen, die in Zeiten der Dunkelheit auch oft Gefühle sind, die Falsches einem sagen und fühlen lassen. Herr, hilf du ihnen, sei du ihren Schutz und ihr Licht und hilf uns allen immer mehr, darauf zu vertrauen, was du uns lehrst, im Vaterunser zu beten, nämlich unser tägliches Brot gib uns heute. Hilf uns dieses Vertrauen in deine Liebe im Heute. Hilf uns, dass wir unsere Vergangenheit einfach deiner Barmherzigkeit anvertrauen, unsere Zukunft deiner Vorsehung und unser Jetzt, unseren Augenblick deiner Liebe. Amen. Danke, dass... Amen.
Ich muss jetzt unterbrechen, weil die Zeit rum ist. Danke, kein Doris. Problem. Alles Gute. Alles Gute nach Leutkirch.
Danke.
Danke für dein offenes Zeugnis. Gottes Segen. Das wünschen wir Ihnen auch. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.